0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe heute hier bei mir Janan Baskin. Und Janan Baskin ist Verhaltenstherapeutin, Dozentin und leitende Psychologin im AK Harburg. Und sie arbeitet in der psychiatrischen Institutsambulanz und ist eine Expertin für transkulturelle Therapie. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, meine erste Frage ist, was macht denn eigentlich eine psychiatrische Institutsambulanz?
Also unsere Institutsambulanz behandelt Menschen im ambulanten Rahmen, häufig poststationär, also wenn die Patientinnen und Patienten vorher bei uns oder auch anderweitig in Behandlung waren. Und wir behandeln quasi alle psychischen Erkrankungen und behandeln alle Menschen aus dem Stadtteil vor allem. Also unser Ziel ist es, den Menschen, die eher als schwer oder auch schwerst erkrankt eingestuft werden, Behandlungsangebote machen zu können, sowohl Einzeltherapie als auch Gruppentherapie und das dann multiprofessionell.
Und wer kommt da zu Ihnen?
Zu uns kommt ein buntes Spektrum an Menschen. Also es kommen Studierende, RentnerInnen, Menschen im Arbeitsleben, Menschen außerhalb des Arbeitslebens. Genau, in der Regel kommen Menschen aus aller Welt quasi, die allerdings jetzt aktuell zumindest ihren festen Wohnsitz hier bei uns im Hamburger Süden haben. Und das sind Menschen mit vor allem auch Angsterkrankungen, mit Depression, Menschen mit Psychosen, mit Suchterkrankungen. Genau.
Also ein bunter Querschnitt.
Ja.
Ja. Und heute wollen wir ja auch über das Thema transkulturelle Therapie sprechen und was damit so einhergeht. Und wir haben schon gesagt, wir sitzen hier heute am Jahrestag von Hanau und finde ich auch nochmal ein Anlass, dem auch einen Raum zu geben. Ja, und auch im Hamburger Süden. Wir sind hier mit unserem ASP-Angebot als der Hafen ja auch viel aufgestellt und haben wir ja auch einen bunten Querschnitt, viele Menschen mit Migrationserfahrung. Was sind Ihre Erfahrungen? Inwiefern unterscheiden sich die Themen von Menschen mit Migrationsbiografie von denen von Menschen ohne Migrationsbiografie?
Also die Themen, die diese Menschen mitbringen, sind an sich 1:1. Zu Menschen mit einer Migrationsbiografie zu Menschen ohne Migrationsbiografie. Denn die Themen, die sie mitbringen, sind eben Themen der eigenen, ja, des sozialen Lebens, des Umfelds, Themen wie, mache ich Karriere, gründe ich eine Familie, wie verkrafte ich Rückschläge, wie gehe ich mit Schuldgefühlen um, wie zeige ich Trauer. Das sind so alles Themen der allgemeinen Lebensbewältigung. Das sind Herausforderungen, die Menschen im Leben haben. Und diese Themen bringen sowohl Menschen mit einer Migrationsbiografie als auch ohne mit.
Dann frage ich vielleicht auch nochmal anders, wie sind die unterschiedlichen Rahmenbedingungen? Also wir haben eben vor der Aufnahme schon kurz gesprochen und Sie haben erzählt von einer Studie, die Sie gelesen haben.
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen. Also wir haben jetzt letztes Jahr wurde eine Studie veröffentlicht, in der gezeigt wurde, dass Menschen beispielsweise mit einem türkischen Namen, wie meiner, es schwieriger haben, einen Platz in der Psychotherapie zu finden. Und das ist erstaunlich. Schließlich hat ja ein Drittel der Gesellschaft eine Migrationsbiografie. Und offensichtlich gibt es aber Aspekte, die uns zum Teil bekannt sind, zum Teil nicht bekannt sind, die dazu führen, dass Menschen mit einer Migrationsbiografie Probleme haben, Behandlungsplätze zu kriegen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für ambulante Psychotherapie, wo man ja eh sagen würde, dass es nicht einfach ist, einen Platz zu erhalten. Oder wo eh regulär 6 bis 12 Monate Wartezeit je nach Ortschaft angegeben werden. Also wo Menschen sehr viel Kraft aufbringen müssen. Und gerade diese Menschen, also die eher erkrankt sind, die dann noch eine Migrationsbiografie haben, haben offenbar dann noch mehr Hindernisse und Barrieren, die ihnen in den Weg gestellt werden, um eine adäquate, leitliniengerechte Behandlung zu kriegen.
Das heißt, es ist schwerer auch ein Angebot zu schaffen, wo die Menschen auch ankommen.
Ja. Und ich war mir leider nicht sicher. Es ist schwierig, Angebote zu schaffen, die dann auch einerseits angenommen werden und andererseits ist es dann schwierig, Angebote zu schaffen, die sich Kolleginnen aus unseren Fächern dann auch zutrauen. Also neben dieser Studie bezüglich der psychotherapeutischen Versorgung von Menschen mit einer Migrationsbiografie gibt es auch zahlreiche Studien, die zum Beispiel belegen, dass Menschen mit einer Migrationsbiografie in bestimmten Bereichen der Behandlungen unter- oder überrepräsentiert sind. Und interessanterweise sind beispielsweise Migranten in der Gerontopsychiatrie oder auch in der Psychosomatik absolut unterrepräsentiert. Während sie in Bereichen wie für Menschen mit Abhängigkeitserkrankung oder auch in der Forensik überrepräsentiert sind. Und dann fragt man sich ja, woran liegt das? Wie kann es sein, dass, obwohl Studien nachweisen, dass Menschen mit einer Migrationsbiografie ein erhöhtes Risiko haben, auch für psychische Erkrankungen, teilweise auch deutlich höher liegen als Menschen ohne eine Migrationsbiografie, es trotzdem nicht in bestimmte Behandlungssettings schaffen? Oder auch, warum sie zum Beispiel im stationären Rahmen teilweise überrepräsentiert sind, während sie im ambulanten Rahmen wieder unterrepräsentiert sind. Und das ist etwas, was, glaube ich, noch nicht so ganz klar herausgearbeitet wurde. Liegt es daran, dass Betroffene sich keine Hilfe suchen wollen, können? Oder liegt es auch daran, wie bei der Studie mit den psychotherapeutischen Angeboten, dass sie abgelehnt werden, zum Beispiel aufgrund eines NAUs?
Haben Sie Hypothesen? Woran denken Sie, liegt es?
Ja, ich glaube, dass es an unterschiedlichen Aspekten liegt. Es wird auf Seite der Behandelnden vor allem an Ängsten liegen. Also Kollegen und Kolleginnen, Psychotherapeuten, Ärzte, Sozialarbeiter berichten mir, wenn ich mit ihnen spreche, Sorge zu haben, überfordert zu sein. Manche Kolleginnen glauben, dass sie Experten sein müssen für bestimmte Kulturen und dass sie Skills besitzen müssen, um jemanden behandeln zu können. Und die Frage eben nach den Themen. Sie glauben, dass es ganz spezielle und besondere Themen sind, auf die man gut vorbereitet sein muss. Das ist, glaube ich, so auf Seite der Behandelnden ein Faktor, der das mit beeinflusst. Und auf Seite der Betroffenen sind es vor allem Informationsdefizite. Also vielen Menschen ist nicht bewusst, welche Angebote es gibt. Ich bin mir auch sicher, jetzt zum Beispiel die Beratungsstelle hier vor Ort liegt wunderbar zentral. Und trotzdem bin ich mir sehr, sehr sicher, dass vielen Menschen mit einer Migrationsbiografie nicht bewusst ist, dass es überhaupt solche Beratungsstellen gibt.
Was denken Sie, bräuchte es dafür?
Ich glaube, es bräuchte zum einen Entstigmatisierungsarbeit. Also bevor man für Beratungsstellen oder für Psychiatrie oder für andere Behandlungsansätze wirbt, müsste man erstmal das Thema Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen gerade in diesen kulturellen Kreisen angehen. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema. Also auch in Deutschland sind psychische Erkrankungen stigmatisiert. Es wird als Schwäche, unzureichende Kompetenz oder als übertriebene Emotionalität und Ähnliches abgetan und wird nicht erkannt, wie gefährlich auch psychische Erkrankungen sind, wie deutlich lebenseinschränkend psychische Erkrankungen sein können. Und die Angst davor, als psychisch krank, im Türkischen würde das zum Beispiel als Deli bezeichnet werden. Ja, das heißt so viel wie verrückt. Und die Angst davor, als Deli oder als verrückt bezeichnet zu werden, ist so groß, dass diese Menschen sich niemals hierher trauen würden. Also muss man, bevor man Informationen bietet, erstmal Informationen generell zu psychischer Erkrankung erarbeiten und das am besten in mehreren Sprachen, kultursensibel und angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse. Und erst dann kann man eigentlich Rahmenbedingungen schaffen, wo man sagen kann, jetzt können auch wirklich alle davon profitieren. Und jetzt sprechen wir hier von Gleichheit und Menschen haben jetzt wirklich gleichen Zugang.
Ja. Das würde heißen, man muss auch die Communities irgendwie mit erreichen. Man muss auch als Träger, als Institution, die ein Angebot macht, da braucht man etwas Background, da muss man mit der Sprache arbeiten. Ja. Da muss man auch eine Idee haben von der Kultursensibilität. Was brauche ich, um die Menschen anzusprechen?
Ganz genau. Also es ist etwas Anstrengendes und Herausforderndes, aber genau das bräuchte es. Wenn wir wollen, dass alle Menschen gleichen Zugang haben zur Behandlung, dann müssen wir uns eben an den Bedürfnissen dieser Menschen orientieren und nicht an dem, was wir glauben, was das Richtige ist.
Ja, ich finde, da wird ja schon so deutlich, was braucht es eigentlich alles, ne? Ich kenne es so hier aus der Arbeit, wenn ich mir für Menschen, die kein Deutsch sprechen, ein Angebot suche, dass dann so das Rumfragen losgeht. Wer weiß, eine Beratungsstelle, ein ASP-Träger, wo jemand diese Sprache spricht. So, wir haben jetzt eine neue Kollegin, die Russisch sprechen kann, was total toll ist. Oder wir haben einzelne MitarbeiterInnen, die Türkisch sprechen. Aber je nachdem, wer da kommt und welche Sprache gebraucht wird zum Beispiel, ist das ja auch gar nicht immer so einfach, da jemand parat zu haben.
Genau. Und das finde ich auch total schwierig, weil ich möchte ja, dass möglichst viele Menschen Deutsch lernen. Ich möchte, dass Menschen jeder Herkunft Raum gegeben wird, um teilzuhaben, um integriert zu werden, um Teil eines großen Ganzen zu werden, wenn sie es denn dann wollen. Aber ich muss halt auch Grundbedingungen schaffen, damit diese Menschen überhaupt teilhaben können. Und zum Beispiel ohne Dolmetschende ist das super schwierig.
Das Stichwort Dolmetschende.
Wir rufen bei Bedarf Dolmetschende dazu. Das sind dann Kultur- und Sprachvermittler, das sind Menschen in der Regel, die auch eine Ausbildung darin haben, die kultursensibel auch geschult sind. Es ist allerdings herausfordernd, weil das eine Leistung ist, die bisher nicht durch die Krankenkassen abgedeckt ist. Und ich glaube, man muss sagen, solange wie Kultur- und Sprachvermittlung keine SGB-5-Leistung ist, also keine Leistung durch die Krankenkassen, so lange erschwert man es wieder den Menschen, adäquate Behandlung zu kriegen. Und dabei sind wir so sehr darauf angewiesen, uns verständigen zu können, aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Zum einen braucht man jemanden, der wirklich übersetzt, um ein Verständnis überhaupt davon zu haben, was einem die betroffene Person vermitteln will. Also ich saß schon sehr oft in therapeutischen Sitzungen, wo ich mir wirklich nicht sicher sein konnte, ob die Person mir versucht gerade zu erzählen, dass sie ein Trauma erlebt hat, das handelt es sich um eine posttraumatische Belastungsstörung. Das kann ich dann aber gar nicht genau sagen, weil ich nämlich gar nicht einordnen kann, ob die Person orientiert ist. Ich kann die formal gedankliche Situation der Person nicht einschätzen. Ich kann die Person quasi nicht lesen, weil mir Sprachkompetenzen in dem Moment fehlen, beziehungsweise meinem Gegenüber dann auch fehlen. Und in solchen Momenten läuft man Gefahr, auch falsche Diagnosen zu geben, die ja auch wieder verheerende Konsequenzen haben können für die Betroffenen.
Ja. Das heißt, es geht in diesem Prozess mit Dolmetschenden auch etwas verloren unter Umständen.
Ja.
Man kann nicht in der gleichen, Direktheit oder mit der gleichen Wortfeinfühligkeit was erspüren.
Ja. Vollkommen richtig. Und ich kann dann auch nicht gleich behandeln. Und das finde ich so fatal. Also es gibt bestimmte Gesetze, die genau das sichern sollen. Es gibt ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, es gibt ein Patientenrechtegesetz, es gibt ein Gesetz zur Bundesteilhabe. Aber all das hilft mir nicht, wenn die Bedingungen nicht vorhanden sind, dass diese Menschen behandelt werden können.
Wie sieht die Situation von diesen Menschen ganz praktisch aus? Was kann man da rausholen? Was kann man machen? Was kann man ermöglichen? Und wo, ja, stößt man dann an Mauern?
Wenn man als Beispiel sich jetzt jemanden vorstellt, vielleicht einen Herrn Mitte 70, gebürtig aus Afghanistan, der vielleicht nur gebrochen Deutsch spricht und wo es einen Verdacht gibt auf eine Demenz, dann würde man jetzt im regulären Fall eine Demenzdiagnostik anstreben. Man würde mit Angehörigen sprechen, man würde mit den Betroffenen sprechen, man würde eine Testdiagnostik durchführen und dann würde man gegebenenfalls nach erfolgter Diagnose den Patienten ja auch über seine Behandlungsmöglichkeiten aufklären. Man würde ihn über medikamentöse Behandlung aufklären, über sozialtherapeutische Angebote informieren, ihm Alternativen anbieten. Und der Patient könnte dann im Sinne eines Shared Decision Making, Patient oder auch Angehörige dann in dem Fall, gemeinsam könnte man dann mit dem Behandelnden gucken, was braucht dieser Mensch jetzt gerade und welchen Weg geht er im Sinne eines mündigen Patienten. Und all das ist nicht möglich, wenn die Sprachkompetenz nicht hergestellt wird. Also all das ist in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise möglich, wenn nicht jemand dabei ist, der dolmetscht. Das fehlt. Also das ist ein Beispiel, wo man ganz klar sagen kann, all die Gesetze können nicht angewendet werden, weil es eine Person fehlt, die eigentlich jetzt übersetzen könnte, die vermitteln könnte und die den Patienten darin unterstützen würde, seine Rechte wahrzunehmen und eine Behandlung zu erhalten.
Angenommen, ich habe diesen 70-jährigen afghanischen Mann bei mir sitzen. Was würden Sie mir empfehlen? Wie kann für den bestmöglich gesorgt werden?
Ich glaube, der erste Ansatz wäre zu prüfen, wer ist der Hausarzt? Ist dieser Mensch gut hausärztlich versorgt? Also Hausärzte und Hausärztinnen übernehmen eine eine Mammutsaufgabe quasi in der Behandlung von Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder von Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen. Und Hausärzte sind für mich an dieser Stelle ganz weit oben in der Relevanz. Also der Hausarzt kann schon mal sehr viel wuppen, auch wenn es mir leid tut, ja, wie viel Verantwortung und wie viel Last quasi dann auch auf den Hausärzten sitzt. Aber das ist die erste Anlaufstelle. Und dann, glaube ich, muss man gucken, gibt es Angehörige? Wer kann diesen Menschen unterstützen? Wer kann auch eine Diagnostik jetzt mit unterstützen? Und dann muss man je nach Lebenssituation prüfen, ist die Diagnostik gerade im Vordergrund oder ist dieser Mensch vielleicht auch in einer psychosozialen Notlage und braucht erstmal ganz andere unterstützende Maßnahmen? Und da würde ich dann an die psychosozialen Beratungsstellen, ja, wie auch hier, mich hinwenden. Und mit Unterstützung, quasi multiprofessionell, mit Netzwerkarbeit herausfinden wollen, was dieser Mensch konkret braucht und das dann auch etablieren. Also Lebensqualität ist maßgeblich davon abhängig, wie unser psychosoziales Leben gestaltet ist. Und gerade bei Menschen mit einer Migrationsbiografie, gerade bei Menschen aus kollektivistischen Kulturen, ist das psychosoziale Umfeld so, so wichtig.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, dass diese Sprachbarriere es auch schwierig macht, eine richtige Diagnose zu stellen. Ja. Und man kann ja auch darüber diskutieren, inwieweit sind Diagnosen, Störungsbilder, in Anführungszeichen, eigentlich kulturübergreifend gültig.
Ja, also Störungsbilder, die wir jetzt hier haben, die im ICD-10 als F-Diagnosen verschlüsselt sind, die haben eine kulturübergreifende Gültigkeit. Also es gibt Panikstörungen sowohl in Deutschland als auch in der Türkei, in den USA und auch in Russland. Und wie sich diese Störung dann aber zeigt, das kann unterschiedlich sein. Und das liegt daran, dass die Art und Weise, wie ich jetzt mit ihnen spreche, die Art und Weise, wie ich ihnen in die Augen gucke, wie ich gestikuliere, ist kulturabhängig. Und wir haben ja vorhin schon über etwas Transkulturelles gesprochen. Das heißt, man muss sich quasi das vor dem Hintergrund sehen, dass es nicht eine statische Kultur gibt und die wird dann angewendet. Und je nachdem, wo ich mich also befinde, kann sich ein Störungsbild ganz unterschiedlich äußern. Ich finde, dass ein sehr pragmatisches Beispiel ist das Bild der Depression. In europäischen Ländern liegt bei der Depression der Vordergrund vor allem im Affekt, also im Gefühl, im Ausdruck von Niedergestimmtheit, von Traurigkeit, von Erschöpfung, von so etwas, was man emotional mit sich trägt und sehr deutlich auch zeigt. Und das ist allerdings in nicht westlichen Kulturen anders. Da liegt nicht der Affekt im Vordergrund, sondern körperliche Beschwerden. Da äußert sich also eine Niedergestimmtheit, eine Trauer, die äußert sich eher durch zum Beispiel Schmerzen, durch Bewegungseinschränkungen, durch ausgeprägte Erschöpfungssyndrome, vielleicht auch mal durch, ich hatte mal eine Patientin, die hat gesagt, sie konnte ihre Beine dann nicht mehr bewegen. Ja, wo man dann hier erstmal denkt, oh Gott, muss die neurologisch vorgestellt werden. Und das sind Sachen, da könnte man sagen, die Diagnose ist die gleiche, aber wie sich dieses Erkrankungsbild zeigt, das unterscheidet sich, das ist kulturabhängig.
Deswegen war ich eben auch so erstaunt, als Sie sagten, in der Psychosomatik gibt es eine Unterrepräsentation von Menschen mit Migrationserfahrung, weil ich auch daran dachte, dass ja gerade da häufig diese andere Ausdrucksform eher im Vordergrund steht.
Ja, ist das nicht verrückt?
Ja,
also
das ist verrückt.
Ne, wir sehen ganz deutlich den Bedarf an psychosomatischen Behandlung, aber die Menschen kommen nicht in die Psychosomatik. Und ich glaube, da liegt es viel an Informationsdefiziten und an Kommunikationsproblemen und an Unsicherheit. Aber genau deswegen ist dieses Thema so wichtig.
Und ich habe mich gerade gefragt, jetzt haben Sie gesprochen über zum Beispiel Depression und wie die sich äußert. Wie ist das mit Persönlichkeitsstil oder Persönlichkeitsstörung? Laufe ich nicht zum Beispiel als Deutsche oder würde ich Gefahr laufen, wenn ich mich in einem anderen Land in Therapie begeben würde, aus der Kultur heraus vielleicht als zwanghaft diagnostiziert zu werden?
Ja.
Weil das vielleicht hier mehr in der Kultur liegt. Oder ja, ich will jetzt keine Klischees weiter bedienen, aber wie sind da Ihre Erfahrungen? Schlägt sich das auch in der Klinik nieder, dass da so eine Tendenz ist, okay, da gibt's auch Überrepräsentation in der einen oder anderen Art und Weise?
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und etwas, was ich persönlich sehr spannend finde. Ich habe das festgestellt, als ich Patientinnen übernommen habe von Kolleginnen, die beispielsweise gebürtig aus dem Vietnam stammen. Da hatte ich den Eindruck, dass meine Kolleginnen irgendwie überproportional häufiger über Selbstunsicherheit, über Abhängigkeit gesprochen haben, im Sinne eines Persönlichkeitsstils, ja nicht einer Persönlichkeitsstörung. Und das hat mich irritiert, weil ich, als ich die Person dann kennengelernt habe, nichts Auffälliges feststellen konnte. Also nichts Auffälliges, was irgendwie über mein Wissen über deren Kultur hinaus mir ins Auge stechen würde. Und nach Rücksprache dann mit den Vorbehandlern haben die mir dann berichtet, dass sie den Eindruck hatten, dass es sehr dependente Persönlichkeitsstrukturen sind. Das war jetzt zum Beispiel, mir fallen gerade spontan drei junge Frauen ein, die alle als abhängig von ihren Müttern beschrieben wurden, weil sie sich nicht loslösen wollten, nichts Eigenes starten wollten, weil sie sich immer noch an den Wünschen der Eltern orientiert haben und weil sie quasi sich als leidvoll präsentiert haben, in dem Sinne, dass sie sich gar nicht lösen können. Und das wurde erklärt, das wurde verstanden als ein sich nicht lösen wollen. Das heißt also, etwas, wo ich sagen würde, das ist kulturell ganz normal, wirklich ganz normal, nicht pathologisch, wurde von den Kolleginnen in dem Fall erstmal als Irritation wahrgenommen. Und wenn man als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut versucht, Irritation nachzuvollziehen, dann orientiert man sich eher an was Pathologischem. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wie man sehen kann, dass Persönlichkeitsstile natürlich auch kulturbezogen sind. Also beispielsweise, ich würde jetzt mal sagen, dass es in der Türkei durchaus gängiger ist und auch okay ist, Aggression zu zeigen. Und mit Aggression meine ich jetzt nicht irgendwie Gewalt, ja, sondern Ärger auszudrücken, Wut auch mal zu zeigen, Enttäuschung und Frustration deutlich auszudrücken. Ich glaube, da läuft man hier manchmal Gefahr, als überemotional, als impulsiv oder auch als unangemessen aggressiv gesehen zu werden. Da spielt Kultur auch eine Rolle. Also wir dürfen nicht etwas, was woanders normal ist, hier als krankhaft bezeichnen. Wir laufen aber Gefahr, wenn wir uns nicht kritisch damit auseinandersetzen, dass wir eigentliche Persönlichkeitsmerkmale pathologisieren, die gar keinen pathologischen Wert haben.
Ja, ich finde, das macht so eine viel weitere Diskussion nochmal auf oder viel weitere Fragen. Schon wieder, was ist pathologisch? Wie sind eigentlich unsere Diagnosesysteme? Da kann man ja auch nochmal unterschiedlich drauf gucken. Dann braucht es ja tatsächlich auch einfach nochmal viel mehr Gefühl für eine Kultur, um das wirklich gut einschätzen zu können.
Ja, also ich glaube, wir müssen keine KulturwissenschaftlerInnen sein. Aber es braucht eine Offenheit, die eigene Kultur, also das Eigen zu reflektieren und dann das Fremde zu reflektieren. Und wenn wir das haben, wenn Menschen ein Verständnis, ein grobes Verständnis davon haben, dass Kultur etwas Dynamisches ist, und wenn Menschen ein grobes Verständnis dafür haben, dass sie ihre eigenen Anteile mit reflektieren müssen, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen.
Ja, das braucht es dann, meine eigene Position, Sozialisation, kulturellen Eigenheiten ein ganzes Stück weit reflektieren zu können, um da auch einen Abstand und eine Distanz zu haben.
Genau das bräuchte es. Und das würde einem dann auch helfen, bestimmte emotionale Ausdrücke auch viel besser zu verstehen. Also ich hatte eben gerade das Beispiel der jungen vietnamesischen Frau genannt. Und Vietnam würde man ja eher als kollektivistisch geprägteres Land einordnen. Und in diesen Ländern ist es häufiger so, dass Scham geäußert wird oder Scham gezeigt wird eher. Die sagen dann nicht, mir ist das peinlich, sondern die Menschen schauen einem dann vielleicht weniger in die Augen oder wenden sich körperlich etwas ab oder vermeiden Kontakt. Und Scham an sich ist etwas, das assoziiere ich jetzt zum Beispiel mit so etwas wie Schande. Ich habe andere Menschen in den Verruf gebracht. Und dann sind wir direkt wieder bei anderen Menschen. Und bei Menschen aus kollektivistischen Kulturen zeigt sich halt eher, dass der Schwerpunkt liegt auf dem Ansehen der Gemeinschaft, auf dem Ansehen der Familie. Und wenn man diese Verantwortung trägt, also wenn man das Ansehen der Familie, des Kollektivs, der Community wieder auf den eigenen Schultern trägt, ist irgendwie auch klar, wie belastend das auch sein kann und wie sehr diese Menschen darauf aus sind, bloß nichts Falsches zu machen, also Scham zu vermeiden, eine Schande, eine Beschämung der Gruppe zu vermeiden. Und das sind wiederum Faktoren, die wir in den Therapien berücksichtigen müssen. Da hilft es nicht zu sagen, nabeln Sie sich ab, werden Sie autonom. Da hilft es auch nicht zu sagen, Sie sind volljährig, ja, sondern da braucht man ein ernsthaftes Interesse daran und eine ernsthafte kritische Auseinandersetzung mit der Frage, wieso ist es dieser 33-jährigen Frau so wichtig, was andere Menschen über sie denken? Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, ist eine wunderbare Grundlage für therapeutische Arbeit da.
Das wäre dann ja einfach eine, kann man das so sagen, eine Haltung der Neugier und der Offenheit.
Ja. Ja. Ich habe mich gefragt, ob das nicht ausreichen müsste, weil man könnte ja davon ausgehen, dass Psychotherapeutinnen in der Regel, wir sind ja eher neugieriger und unsere Berufsgruppe muss offen sein, ja, um Menschen zu behandeln. Und ich glaube aber, es muss quasi über diese beiden Aspekte hinaus, diesen Grundbedingungen. Und dann braucht es aber auch noch diese kritische Selbstreflexion. Also doch das Verständnis und die Idee, Kultur darf auch eine Rolle spielen, ohne was Krankhaftes zu sein, aber Kultur kann halt helfen, diesen Menschen besser zu verstehen.
Ja, ich verstehe das und ich kann auch die Unsicherheit gut nachvollziehen. Ich denke gerade an einen jungen chinesischen Patienten, über den ich sehr lange und viel nachgedacht habe. Und ich fand es gar nicht einfach, auseinanderzukriegen, was ist Sprachbarriere, was ist Kultur, was ist Persönlichkeit, was ist Konflikt. Und habe auch in den Intervisionsgruppen da viel drüber diskutiert und bin, glaube ich, letzten Endes auch zu dem Punkt gekommen, ja, an dieser Stelle kann ich es auch gar nicht wissen. Ich kann mich damit befassen, ich kann mich ein Stück weit mit der Kultur beschäftigen, ich kann versuchen, dafür ein Gespür zu kriegen, aber es ist auch ein Stück weit Schwimmen.
Und wie wunderbar ist das? Also Schwimmen bedeutet ja erstmal nichts anderes als, ich nehme mir das Recht, als Behandlerin etwas nicht direkt zu verstehen. Und ich nehme mir das Recht und ich erlaube mir die Kompetenz zu sagen, dieser Mensch darf auch in meiner Behandlung sein und ich muss ihn nicht sofort irgendwie stereotypisch einordnen. Wenn das gegeben ist, dann erlaubt es dann ja, dann kann man es ja mit in die Therapie nehmen. Dann ist das etwas, was man besprechen kann. Und ich bin mir sicher, dass Patienten und Patientinnen dann auch sagen können, also sowas wie, warum wollen Sie denn, dass ich noch extrovertierter bin? Irgendwann ist auch ein bisschen zu viel. Oder Patienten bringen dann zum Beispiel in Therapien solche Sätze rein wie, meine Angehörigen haben Angst, dass ich egoistisch werde durch sie. Das sind so Hinweise, wo man dann, wenn man das hört, dann kann man sagen, ah, okay, die Familie spielt irgendwie eine Rolle. Die Idee von ich in einer Gruppe spielt irgendwie eine Rolle. Das kann Persönlichkeit sein, das kann störungsspezifisch sein, das kann aber auch kulturell bedingt sein. Und ich glaube, Schwimmen ist da passendes Wort. Wir müssen uns mehr Schwimmen erlauben.
Ich dachte auch gerade, das kann ja auch eine Chance sein.
Ja.
Weil ich finde, das ist eigentlich mein Verständnis von therapeutischer Grundhaltung. Und insofern ist es vielleicht sogar gefährlicher, wenn ich eine Person vor mir sitzen habe, die mich mehr verleitet, schon bestimmte Annahmen zu treffen oder zu denken, ich habe eine sehr starke Idee, was da im Hintergrund sein könnte, wenn einen das mehr vom Moment wegbringt.
Genau. Und es verleitet einen dazu, diese Ideen vielleicht ja auch zu äußern. Und das bedeutet wiederum für den Betroffenen oder die Betroffene, dass sie sich plötzlich mit irgendeinem Stereotyp oder Klischee konfrontiert erlebt fühlt und sich vielleicht auch gar nicht wehren kann oder nicht versteht, was da gerade passiert. Und das ist dann etwas, was ja im schlimmsten Sinne eine schlechte Erfahrung auch ausmachen kann und was dann dazu führen kann, dass sich die Menschen auch nicht mehr öffnen wollen. Also ich habe das jetzt häufiger mitbekommen, dass zum Beispiel türkische Mütter mit Kopftuch zu mir sagen, zum Glück kann ich hier offen reden. Sie wissen, dass ich wirklich freiwillig mein Kopftuch trage. Ich will mich nicht immer mehr erklären müssen. Immer werde ich gefragt, welcher Mann mich zwingt und ich bin geschieden. So, und das passiert mir wirklich oft, dass die dann darüber entlastet sind, dass sie wissen, ich nehme erstmal an, dass wenn diese Frau mir mit ihrem Kopftuch begegnet, dass sie das freiwillig trägt. Falls dem nicht so ist, biete ich Raum, auch darüber zu reden.
Ja, das wäre meine erste Frage gewesen, was da die Erfahrungen sind, die Menschen schildern. Ich kann mir vorstellen, dass die ihnen nochmal anders gegenübertreten, als sie es mir vielleicht mit einem deutschen Nachnamen machen würden.
Also erstaunlicherweise sind es halt nicht nur türkische Patienten, wo ich den Eindruck habe, dass die mir gegenüber sehr offen sind, sondern ich werde zum Beispiel von afghanischen jungen Männern, die nennen mich häufig Abla, türkisch für große Schwester. Das war erstmal sehr irritierend für mich und ich musste erstmal für mich prüfen, ob das auch in Ordnung ist. Und auch auf Station hat das sehr große Irritation ausgelöst, weil das als so etwas Unverschämtes wahrgenommen wurde. So, da hat jemand die Distanz nicht gewahrt. Dabei meinte die Person das nur maximal respektvoll mir gegenüber. Und ich habe so den Eindruck, dass jeder, der sich irgendwie potenziell, der migrantisiert wird oder der irgendwie als fremd gelesen wird, wir, jetzt spreche ich mal von einem Wir, wir teilen eine gewisse Lebensrealität. Und das birgt Vorteile, das birgt auch Nachteile. Und ich genieße in dem Moment in meinem therapeutischen Setting den Vorteil, dass mir irgendwie die Kompetenz zugeschrieben wird, dass ich diese Menschen verstehe. Die habe ich nicht immer. Ich muss immer wieder nachfragen. Aber es erlaubt mir natürlich einen gewissen Vorsprung in der Beziehungsarbeit.
Ja, ich finde das völlig nachvollziehbar. Das sind ja Erfahrungswerte, die man ein Stück weit teilt oder vermeintlich teilt.
Ja.
Darüber schon eine, ja, Verbindung erstmal hat. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist so ein Vorteil, den ich habe, und ich weiß es aber auch nicht immer. Wie ist das für Sie so als Therapeutin auch gelesen und wahrgenommen zu werden?
Also erstmal musste ich mich lange damit beschäftigen, auch etwas, worüber wir vorhin schon mal kurz gesprochen hatten, aber wie ich wahrgenommen werden möchte. Also auch ich möchte ja als Therapeutin nicht unbedingt alles von mir preisgeben. Und gleichzeitig habe ich aber den Eindruck, dass allein durch mein Aussehen, durch meine Haarfarbe, durch die Art und Weise, wie ich mich kleide, lesen mich Menschen. Die lesen mich vielleicht dann als muslimisch oder die lesen mich als dritte Gastarbeitergeneration. Ich bekomme immer wieder mit, wie Menschen mich verstehen. Und so richtig abstinent kann ich dann nicht sein. Natürlich, wenn ich solche Podcast-Folgen drehe, bin ich auch nicht sehr abstinent. Aber das ist okay. Das musste ich mir erarbeiten. Und ich glaube, das, was ich versuche, ist, dass ich ein gewisses Rollmodell darstellen möchte für, ich bin in Harburg aufgewachsen, ich bin hier geboren, meine Muttersprache ist Deutsch, ich spreche auch noch Türkisch und ich würde nie sagen, dass ich nur Türkisch oder nur Deutsch bin. Und damit möchte ich irgendwie zeigen, dass es in Ordnung ist, auf irgendwas dazwischen zu sein. Das ist nicht unbedingt deutsch-türkisch, auch nicht türkisch-deutsch. Und das ist auch nicht dieser Begriff der Migrationsbiografie. Ich bin irgendwie in einem Zustand dazwischen, den ich nicht so ganz definieren kann, den aber offenbar sehr, sehr viele Menschen mit mir teilen.
Ja. Jetzt finde ich, ist es ja auch eine besondere Position. Sie sind eingeladen als Expertin für transkulturelle Psychotherapie und ja, sind somit auch Sprecherin für ein Anliegen.
Ja.
Und das ist ja auch eine besondere Rolle. Und ich kann mir vorstellen, eine, die Ihnen zum Teil auch angetragen wird. Wie ist das denn? Vielleicht auch keine Frage, die man immer hören möchte, oder?
Ja, also manchmal bin ich auch irritiert darüber, wie viele Menschen zum Beispiel noch nie persönlichen Kontakt hatten mit jemandem mit einer Migrationsbiografie. Das verwundert mich. Schließlich ist ja knapp fast ein Drittel der Gesellschaft hat eine Migrationsbiografie. Und jetzt hier zum Beispiel im Hamburger Süden sind wir bei mehr als 2/3 in der Gesellschaft. Aber auch das ist in Ordnung. Also lieber übernehme ich diese Sprecherinnenrolle und fungiere da auch als Multiplikatorin und werbe dafür diese Thematik, um eben Kollegen aus den Fachbereichen, um auch anderen Menschen irgendwie Ängste zu nehmen, als dass es gar nicht angesprochen wird und wir uns quasi immer nur weiter voneinander distanzieren und entfernen.
Was würden Sie Behandlern, Behandlerinnen, anderen ja Menschen im Hilfesystem, die keine Migrationsbiografie, keinen entsprechenden Hintergrund haben, vielleicht auch nicht so viele Berührungspunkte. Was würden Sie denen raten in der Arbeit mit Menschen mit Migrationsbiografie?
Ich würde denen vor allem raten, wenn sie ein Interesse daran haben, dann sich mit den eigenen kulturellen Bedingungen auseinanderzusetzen. Also ein sehr häufiges Thema in Therapien ist Leistungsanspruch, Leistungsmotivation. Ich genüge nicht, ich habe eine Erschöpfungsdepression oder ich habe plötzlich Panikattacken im Job. Und in Psychotherapien geht es also sehr, sehr häufig darum, auch in den Psychotherapien, die ich durchführe, stark genug zu sein, Dinge zu bewältigen, Dinge auszuhalten und die Selbstachtung nicht zu verlieren. Ja, maximale Autonomie zu erhalten oder zu erwerben, je nachdem, in welchem Lebensalter man auch ist. Aber das ist etwas, das zieht sich wirklich von den 18-Jährigen, die sich loslösen und was Eigenes bilden, dann eine Familie gründen, berufliche Erfahrung sammeln, bis zu den Menschen im höheren Lebensalter. Alle berichten eins, ich will meine Autonomie bewahren und ich will möglichst leistungsfähig bleiben. Und wenn ich das als einen Aspekt, also als einen Aspekt unserer hier deutschen Kultur sehe, dann muss ich berücksichtigen, dass dieser Aspekt eben nicht von allen Menschen geteilt wird, zumindest nicht in dem Ausmaß. Und dass das, was vielleicht Menschen aus anderen Kulturen mitbringen, sowas wie, ich fühle mich nicht mehr männlich, ich bin nicht mehr der Mann im Haus, ich kann meine Familie nicht mehr versorgen, ich habe meinen Job verloren. Und dann geht es aber nicht darum, dass ich nicht mehr leistungsfähig bin, sondern ich erfülle meine Rolle nicht mehr. Und ich weiß nicht, wohin es mit mir gehen kann, weil ein großer Teil meiner Identität ist mein Rollenverständnis als Versorger. Dann ist das etwas, dem, wo ich Kollegen sagen würde, begegne dem offen. Frag nach. Frag, warum es für die Person so schlimm und so dramatisch ist, nicht mehr der Versorger in der Familie zu sein, und biete diesen Menschen alternative Möglichkeiten, also erarbeitet gemeinsam, wie kann ein Leben nach dem Arbeitsleben aussehen, wenn man nicht mehr nur der Versorger ist und wenn man dann vielleicht auch noch mit einer geringen Rente zu kämpfen hat. Und diese Offenheit, das ist, glaube ich, ein Faktor, den ich meinen Kollegen auf jeden Fall mitgeben würde. Also neben der Interesse und der Neugier zu sagen, versuch zu verstehen, warum das für diesen Menschen wichtig ist. Versuch zu verstehen, warum sie immer wieder über ihre Angehörigen sprechen oder über ihr Ansehen in der Gruppe sprechen. Das ist nichts Egozentrisches. Das ist auch nichts Narzisstisches. Das ist letztlich kulturelle bedingte Orientierung, wenn Menschen das eigene Wohl abhängig machen von dem Wohlergehen der Gruppe oder der Familie.
Umgekehrt, was würden Sie mir raten als Patientin, die als ein Mensch mit Migrationsbiografie gelesen wird, raten und sich in Therapie begibt mit einer Person, die diesen Erfahrungsschatz nicht direkt hat?
Ich würde sagen, auf jeden Fall in Therapie gehen. Also nicht jahrelang darin verschwenden, vielleicht den einen Psychotherapeuten oder die eine Psychotherapeutin zu finden mit der gleichen Sprachkompetenz oder mit dem gleichen kulturellen Hintergrund. Das höre ich sehr oft. Das würde ich nicht empfehlen. Also nur weil jemand eine ähnliche kulturelle Herkunft hat, heißt das ja auch nicht, dass man sich sympathisch ist. Und wir wissen, Psychotherapien funktionieren vor allem dann, wenn die Beziehung stimmt. Und die Beziehung muss nicht stimmen, nur weil man aus einer ähnlichen, eine ähnliche Herkunft hat. Also überhaupt in Therapien zu gehen und dann die eigenen Ängste auch zu benennen, also das zu äußern. Vielleicht auch ganz offen direkt von Anfang an zu sagen, ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt so passend ist. Ich befürchte nämlich, so und so behandelt zu werden. Und dann könnte es natürlich sein, dass der Kollege oder die Kollegin sich dann fragt, huch, irgendwie erste Sprechstunde, wieso äußert mir die Person jetzt, dass sie Angst hat, stigmatisiert zu werden oder dass sie Angst hat, diskriminiert zu werden. Aber ich glaube, wenn das ein Thema ist, mitnehmen in die Therapie. Und wenn man dann einen Kollegen oder eine Kollegin vor sich sitzen hat, die sagt, okay, ich höre mir das mal an. Ich will jetzt mal verstehen, was neben der Panikstörung eigentlich noch so an existenziell erlebten Themen vorhanden ist, dann ist das eine gute Basis, um in den Austausch zu kommen. Also Patienten sollen nicht Kulturaufklärer werden. Die sollen auch nicht über Diskriminierung und Rassismus aufklären müssen. Das ist nicht deren Aufgabe. Aber sie sollen ihre eigenen Bedürfnisse mitnehmen und äußern. Das ist leider etwas, was gerade Menschen aus kollektivistisch geprägteren Kulturen eher schwerer fällt. Ja, also direkt zu sagen, ich bin hier, weil ich brauche das, das und das. Wir haben häufig eher die Hoffnung, dass Behandelnde direktiv sagen, sie haben Erkrankung XY und die behandelt man mit Medikament XYZ und mit Strategie X. Das ist herausfordernd für beide Seiten.
Ja. Ja, ich hänge an diesen unsichtbaren Faktoren. Und ich frage mich, inwieweit sind die für Behandler und Behandlerin eigentlich unsichtbar oder präsent und fühlbar, wenn ich überlege, wie viel macht es eigentlich aus, wenn Menschen gerade ringen mit, kann ich eigentlich dauerhaft hier bleiben oder wie finde ich eine Wohnung oder diese ganzen strukturellen Ungleichheiten, die es gibt, die ja einfach in Summe sehr belastende und stressige Faktoren sein können. Und Diskriminierung ist ja etwas, was meinem Gefühl nach sichtbarer wird, aber an vielen Stellen einfach nach wie vor unsichtbar ist. Werden da Therapeuten, Therapeutinnen, Menschen im Hilfesystem genügend für sensibilisiert?
Ich glaube, das ist ausbaufähig. Also bisher ist ja sowas wie kultursensible Therapie, Transkulturalität, ist weder in der psychotherapeutischen noch fachärztlichen Ausbildung Thema und auch nicht in pflegerischen Ausbildung. Und ich habe in den letzten Jahren vermehrt mitbekommen, dass mich Kollegen zum Beispiel angesprochen haben, dass sie darüber irritiert waren, wie wenig informiert Menschen mit einer Migrationsbiografie werden wollen. Also die kommen da zu mir und sagen, Janan, ich verstehe das irgendwie nicht. Der Patient saß da, wollte einfach von mir wissen, was er machen soll. Und ich hatte den Eindruck, den interessiert das gar nicht. Und das ist ja erstmal eine gute Situation, dass jemand dann zu mir kommt und nachfragt, ob ich irgendwie eine Idee habe, um was es da geht. Und dann geht es ja um sowas wie Gesundheits- und Behandlungskonzepte. Dann geht es darum, dass in unserem deutschen Kultursystem Patientenautonomie sehr wichtig ist, Selbstbestimmung sehr wichtig ist. Man möchte als Patient informiert werden, mündig sein, teilhaben, Entscheidungen selber treffen. Und das basiert auf einem Gesundheitskonzept, was eben eher westlich orientiert ist. Und ich glaube, dass wenn Kollegen so etwas auffällt, dann ist das erstmal eine gute Basis, um sich damit weiter zu beschäftigen. Es wird nicht ausreichen.
Ja, mein Eindruck ist, ich kann es ja nur von meinem Institut sagen, aber wir zum Beispiel haben auch ein Rassismusseminar, was ich super finde, was, glaube ich, auch durch Aus- und Weiterbildungsteilnehmende nachgefragt wurde. Und das finde ich super, dass es Einzug hält. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass in therapeutischen Kreisen noch viel mehr Menschen sein könnten und da auch andere Eindrücke und Lebenswelten zu teilen. Ich habe schon den Eindruck, dass es auch einen Unterschied macht, wenn man gemeinsam in einer Intervision über jemanden nachdenkt. Wie ist das zusammengesetzt? Mit wem sitze ich da? Habe ich da Menschen aus verschiedenen Altersgruppen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen? Habe ich da verschiedene Geschlechter, verschiedene Gender?
Also wir können da sehr voneinander profitieren. Und ich hoffe auch, dass sich das in den nächsten 5 oder 10 Jahren auch nochmal verändert, dass wirklich mehr Menschen mit einer Migrationsbiografie auch in den Gesundheitsberufen ankommen und auch psychotherapeutisch aktiv sind und ärztlich aktiv sind und dass wir quasi die Medizin ja mitbestimmen, mitbehandeln, dass wir mit Teil des Ganzen sind, um die Menschen, die wir behandeln, dann auch repräsentieren zu können. Und darum geht's ja. Also ohne eine Repräsentation muss man sich doch immer wieder die Frage stellen, wo sprechen wir hier von Gleichbehandlung, gleicher Teilhabe oder gleichen Möglichkeiten? Und ich würde sagen, dazu gehört es auch, in entsprechender Ausbildung das als Thema mit fest zu integrieren. Das würde auch helfen, dass man quasi diese Gefahr, dass Kultur pathologisiert wird, direkt am Anfang diese Gefahr irgendwie reduziert und sagt, es geht nicht darum, dass Menschen aus der Türkei oder aus dem Vietnam irgendwie andere Erkrankungen haben. Es geht vielmehr darum, sich Kompetenzen zu erarbeiten, transkulturell zu denken und zu behandeln.
Ja. Gibt es da speziell Räume, wo im Team auch drüber nachgedacht wird oder wo das über Weiter- und Fortbildung auch mit in den Raum getragen wird?
Also wir haben interne Abteilungsfortbildung, da bringe ich mich quasi regelmäßig ein. Dann haben wir noch einen Kollegen, der sich rassismuskritisch mit einbringt. Und ich bin quasi immer offen, wenn sich Kollegen an mich wenden und sagen, du, ich habe Interesse am Thema Migration oder an dem Thema Antirassismus, dass wir da dann auch Räume für finden. Ich würde es schön finden, wenn das quasi auch außerhalb der Psychiatrie stattfindet, wenn das fest etabliert wird in allen möglichen Arztpraxen hier in Hamburg, da wo das quasi eigentlich auch von größter Relevanz ist. Und ich würde mir auch eine noch stärkere Vernetzungsarbeit wünschen.
Ja. Wie würden Sie da den Status quo so sehen, wie der gerade ist mit der Vernetzungsarbeit? Gibt es da schon was, worauf Sie zurückgreifen, je nachdem, wer kommt? Gibt es da Anlaufstellen, Vernetzungsarbeit mit anderen Projekten?
Also ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, die migrationsspezifisch arbeiten, die meisten kennen sich, man ist irgendwie miteinander vernetzt, man sieht sich auf Kongressen, auf irgendwelchen Tagungen und bleibt dann im Austausch. Und vor allem versucht man gegenseitig die eigenen Patienten einfach gut zu behandeln und irgendwo anzudocken. Das funktioniert. Aber eigentlich wäre es ja viel wichtiger, alle anderen Kolleginnen und Kollegen mit einzubinden. Das klappt noch nicht so gut, weil ich glaube, dass die meisten gar keine Idee darüber haben, dass sie anfragen können, dass das, was sie beschäftigt, ein Thema ist, wo es nicht darum geht, dass denen irgendwelche Kompetenzen fehlen, sondern dass das etwas ist, was man ruhig offen miteinander besprechen kann. Ich denke da zum Beispiel an sowas wie Zusammenarbeit mit gynäkologischen Praxen, ja, die Frauen behandeln, wo es um Frauengesundheit geht, wo es um Aufklärungsarbeit geht und sehr viel um Scham auch geht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist eine wichtige und große Baustelle. Aber genauso eben mit Hausarztpraxen, mit Dermatologen. Es gibt überall irgendwie Schnittpunkte, wo ich denke, man, da wäre es so sinnvoll, genau an diese Thematik ranzugehen.
Bieten Sie Therapien auf Deutsch und auch auf Türkisch an?
Ja.
Wie ist das für Sie? Macht die Sprache etwas anderes?
Ja. Ich habe es selber bemerkt, als ich selbst Selbsterfahrung hatte. Ich hatte das Glück, Selbsterfahrung bei einem Psychotherapeuten zu haben, der mir erlaubt hat, in einer Übung auf Türkisch zu sprechen. Und er selber spricht kein Türkisch. Aber es ging in dem Moment auch nicht darum, was ich ausgesprochen habe, sondern wie ich mich gefühlt habe, was ich ausgedrückt habe, wie ich mich gezeigt habe. Und damals, das ist jetzt schon 7 oder 8 Jahre her, aber damals habe ich bemerkt, was für unterschiedliches Erleben, also was in mir ausgelöst werden kann, wenn ich auf Türkisch spreche. Und das, obwohl ich wirklich sonst 95% des Tages Deutsch spreche. Und ich habe das dann versucht, in den Therapien mit einzubinden und habe festgestellt, dass Patienten, wenn die auf Türkisch sprechen, auch wenn sie eigentlich Deutsch sprechen können, fühlen sie sich irgendwie offener, sind lockerer, müssen sich weniger Gedanken machen. Und dann gibt es die Patientengruppe, die gerne beide spricht. Und das mache ich auch. Dazu gehöre ich auch selber. Also ich mische gerne Sprachen. Und je jünger die Patienten werden, desto eher kommt auch Englisch irgendwie noch mit in die Therapie rein. Und manchmal auch ganz andere Sprachen, die ich mir dann noch aneigne. Genau. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil es irgendwie was Lockeres und Natürliches hat. Und weil es ja viel eher dem entspricht, was wir in unserer privaten Lebensrealität ja auch leben.
Und welche Erfahrung haben Sie in der Arbeit mit Dolmetschenden gemacht?
Da habe ich sowohl gute als auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also gute Erfahrungen habe ich vor allem dann gemacht, wenn die Dolmetschenden das beruflich machen und nicht irgendwie Angehörige sind, die zum Dolmetschen da sind. Also die Menschen, die darin ausgebildet sind, die kultursensibel geschult wurden, das sind Menschen, die schaffen es, eine gewisse Neutralität in den Raum reinzunehmen. Also bei Dolmetschenden ist es wichtig, dass sie ihre eigene Persönlichkeit nicht mit reinnehmen in die Therapie. Es ist eh schon herausfordernd genug, einen dritten Menschen in einem Safe Space, in einem Therapieraum zu haben. Wenn der sich dann auch noch mit seinen eigenen Ideen und Meinungen mit einbringt, dann weiß ich nicht, wen ich behandeln soll und wer hier wen behandelt. Und neben der Neutralität braucht ein Dolmetschender auch eine Unbefangenheit. Also neben neben der Neutralität ist quasi dieser Aspekt sehr, sehr wichtig, dass der Betroffene oder die Betroffene alles äußern kann, ohne irgendwie Gefahr laufen zu müssen, dass das bewertet wird. Und das funktioniert nicht, wenn die Person, die zum Übersetzen kommt, Angehörige ist. Aber wir müssen trotzdem im Alltag oft auf Angehörige zurückgreifen. Und ich bin dankbar, wenn ich niemanden habe, der das professionell macht, wenigstens eine Angehörige zu haben. Aber es ist eben nur bedingt hilfreich, die wirklich ernsten Themen, die Knackpunkte, das wirklich Belastende, das kann dann nicht thematisiert werden, das kann nicht geäußert werden. Und man muss sich auch vorstellen, wenn Angehörige übersetzen, laufen Patientinnen und Patienten ja immer Gefahr, hinterher irgendwie darauf angesprochen zu werden. Alles, was ich anspreche, da hat mein Gegenüber die Sicherheit, dass wir uns erst zum nächsten Termin sehen und dass wir erst beim nächsten Termin darüber sprechen. Also eine gewisse entlastende Phase, etwas, wo etwas nachwirken kann. Das geht nicht, wenn es die Tante oder der Onkel ist oder die Schwester ist. Und deshalb glaube ich, also lieber Menschen zum Dolmetschen haben als keine. Aber eigentlich, wenn man ernsthaft jemanden behandeln möchte und wenn man sagt, er braucht eine Therapie, dann braucht man Menschen, die Sprach- und Kulturvermittler sind, ausgebildet.
Ja. Ja, ich kann mir das auch schwer vorstellen, wenn Sie das so erzählen, wie das, ja. Ich finde, das sind schon Faktoren, die einen therapeutischen Prozess dann ja sehr belasten und einschränken. Wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht genau, inwiefern mischt sich da noch eine dritte Person in ihrer Persönlichkeit oder ihrer Meinung mit ein, oder es ist halt tatsächlich eine Person, die Person, die Hilfe sucht, auch kennt. Das, da finde ich, da fehlt ja eine ganz grundlegende Sicherheit drin.
Genau. Und je nachdem, wie gut diese Person auch ausgebildet ist, muss ich ja auch Feedback geben oder ich gebe Feedback. Also ich bitte zum Beispiel sehr häufig darum, direkt am Anfang klarzumachen, dass es unter Schweigepflicht fällt, dass der oder die Dolmetschende das bitte auch meinem Gegenüber nochmal erklärt, dass das Schweigepflicht ist. Und ich bitte vor allem darum, immer nur in direkter Rede zu übersetzen. Ich möchte nicht, dass irgendetwas zusammengefasst wird. Ich möchte nicht, dass irgendwas verloren geht. Ich möchte so gut es geht alles an Informationen vermittelt bekommen. Und ich möchte auch, dass mein Gegenüber so gut es geht alles, was ich äußere, auch an Informationen vermittelt bekommt. Und wenn es richtig gut läuft, und auch das hatte ich schon, dann hat man jemanden, der auch wirklich kultursensibel ist, der mir dann auch zum Beispiel Feedback geben kann, was angemessen ist und was nicht angemessen ist. Also Hand geben, ins Gesicht gucken, Blickkontakt vermeiden, Kopf nach hinten, Kopf schütteln. All das sind Gesten und mimische Ausdrücke, die für mich wichtig sind, die ich aber nicht immer verstehen kann und die ich mir erst aneignen muss. Da helfen natürlich Kulturvermittler.
Gibt es denn einen Raum, um das nachzubesprechen?
Ich frage in der Regel neben dem Patienten oder der Patientin direkt nach. Also ich sage dann sowas wie, Sie stimmen mir zu, aber Sie haben den Kopf nach hinten gemacht. Und dann erklärt mir mein Gegenüber in der Regel, was damit gemeint ist. Und das ist total hilfreich, weil ich dadurch super viel lerne. Also ich würde sagen, ich nehme wirklich viel an Kulturwissen mit in den Therapien mit Dolmetschenden. Ja, sogar wenn ich jetzt meinen Kopf schüttel, habe ich eine Idee darüber, was bedeutet Kopf schütteln, nicken, was bedeutet Kopf nach hinten. Was bedeutet Blickkontakt halten? Was bedeutet Blickkontakt meiden? Je nachdem eben, woher jemand kommt.
Ja, Sie sind ja auch Dozentin. Also ich frage mich gerade, wo landet das Wissen? Oder geben Sie das da auch weiter? Bieten Sie da was an?
Ja, also auf Anfrage biete ich da auf jeden Fall was an in einzelnen Ausbildungsinstituten oder auch in einzelnen Gruppen. Gerade auch ärztliche Kollegen sind da zunehmend daran interessiert, zu erfahren, wie man auch Gestik und Mimik einordnen kann, einschätzen kann, wie man jemandem kultursensibel begegnet. Und ich weiß nicht, ob man das raushört, aber das sind wirklich Sachen, die einfach sehr viel Spaß machen. Weil das sind so, für mich sind das Begegnungsorte. Also das ist ein extra Raum im therapeutischen Raum, wo ich als Privatperson quasi nochmal mir auch Wissen erwerbe, das durch einen Dolmetschenden, und dieses Wissen wiederum sehr gut in die Therapien mit integrieren kann, weil ich dann nämlich immer darauf Bezug nehmen kann. Also wenn mein Patient dann seinen Kopf irgendwie doller schüttelt, dann gucke ich ihn an und dann weiß er schon, dass ich weiß, warum er seinen Kopf schüttelt. Und das schafft wieder so eine ganz andere Beziehungsbasis. Das schafft so ein Vertrauen und eine Offenheit, die man sich sonst gar nicht anders aneignen könnte.
Was denken andere Menschen über ihre Arbeit, was gar nicht stimmt?
Also Kollegen, vor allem männliche Kollegen, kommen häufiger mal auf mich zu und fragen mich, ob ich irgendwie ganz viele Bücher gelesen habe über verschiedene Länder. Also mich hat ein Kollege mal gefragt, der meinte, er stellt sich das so vor, als hätte ich in meinem Zuhause irgendwie ein Buchregal mit Vietnam, mit China, mit Türkei, mit Afghanistan, Iran, Irak, und als würde ich mein Leben damit verbringen, quasi diese Länder zu erkunden. Das hat mich irritiert, das war eine ernst gemeinte Frage, weil er sich nämlich gefragt hat, wie man sonst so viel kulturelles Wissen sich aneignen kann. Ich habe ihm dann erklärt, dass ich einfach immer nachfrage und ich frage wirklich gerne nach, und mein Gegenüber fühlt sich in der Regel dadurch eher gesehen, also eine Win-Win-Situation, und ich fühle mich eher bestärkt darin, auch nochmal auf meinen Kontakt zu gehen. Das ist das, was Kollegen mir rückmelden, und ansonsten glaube ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen denken, dass so kulturorientierte Behandlung, kultursensible Behandlung, die halten das für so ein, für Magie, für so ein Hexenwerk, für irgendwas ganz Besonderes, was man ganz besonders gelernt haben muss und was nur ganz bestimmte Menschen irgendwie können. Das ist total absurd. Ja, also es ist vielleicht besonders, aber wenn, dann ist es nur besonders, weil es so wenige Menschen gibt, die das anbieten. Von der Zahl her, ja, könnte man es als besonders bezeichnen. Aber eigentlich ist es das Ermöglichen von Behandlung und das Ermöglichen von Gleichheit, das Fördern von Demokratie. Eigentlich sollte das Standard sein.
Ja, da fällt mir wieder dieses Angst vor der Ungewissheit oder vielleicht Angst vorm Schwimmen so ein.
Ja, das stimmt, das spielt da bestimmt eine große Rolle. Also die Kollegen, glaube ich, die fragen sich oft, was ich in den Therapien anders mache, und ich mache gar nicht so großartig was anders. Ich frage einfach nur und ich erlaube es, einen Raum zu haben in der Therapie, wo ich halt schwimme, wo ich Dinge nicht weiß, wo ich Dinge erst herausfinde, wo ich nicht bewerte. Und das ist etwas, da würden jetzt die Ausbildungsinstitute zum Beispiel sagen, das bringen wir doch auch allen bei, das müsste doch eigentlich bei jedem Psychotherapeuten etabliert sein. Das ist es aber nicht. Das muss man erst üben, das muss man sich erst erarbeiten, einen Menschen nicht zu bewerten, der einem gegenüber sitzt und was berichtet.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ja vielleicht auch oft die Angst ist, etwas falsch zu machen oder in ein kulturelles Fettnäpfchen zu treten oder eine Unsicherheit zu haben. Also ich erinnere mich jetzt an die auch langjährige Zusammenarbeit mit einer Klientin, die mir ganz viel auch hin und wieder so erklärt oder erzählt hat, so von Feiertagen, mit denen ich mich nicht auskannte, was ich total schön fand, aber wo ich, glaube ich, innerlich mich auch immer so gefragt hätte, wie viel Fragen ist gut? Und wo auch jemanden nicht in die Rolle zu bringen, du musst hier Sprecherin oder Kulturvertreterin sein und mir etwas erklären. Und ich finde, beide Pole, ja, da gilt es dann, eine Balance zu finden, so wie es mir damit.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Knackpunkt. Auch etwas, was mir Betroffene sehr häufig berichten, dass sie Sorge davor haben, in diese Rolle zu kommen und dass sie da nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Und ich glaube, auch das ist etwas, was ich mitnehmen würde. Denn wenn ich als Psychotherapeutin Gefahr laufe, in meiner Therapie als voyeuristisch, als zu interessiert, zu neugierig oder ähnlich wahrgenommen zu werden, dann ist das doch umso wichtiger, dass wir darüber sprechen und dass Dinge aufgeklärt werden und besprochen werden, Und auch da sehe ich wieder das sehr gute Übungsfeld, sowohl für Betroffene als auch für Behandelnde, darüber reden, was im Therapieraum passiert. Also den Raum dazwischen, das Transkulturelle sich genauer anzugucken, das Dynamische sich anzugucken, das sich Verändernde sich anzugucken. Ich glaube, daraus wird man am meisten gewinnen.
Was sind goldene und was sind schwierige Momente in Ihrer Arbeit?
Schwierige Momente sind wirklich die, wo ich den Eindruck habe, ich weiß, was jemand jetzt gerade bräuchte, zum Beispiel an Therapie, und ich kann es ihm aber nicht bieten, weil es das nicht gibt. Also zum Beispiel eine Psychotherapie in Muttersprache oder eine Psychotherapie mit Dolmetschenden. Das passiert mir leider sehr, sehr oft, dadurch, dass ich eben viele Menschen auch mit einer Migrationsbiografie sehe. Ist das etwas, was mir bestimmt alle 2 Wochen widerfährt, wo ich frustriert bin und wo ich auch das System ein Stück weit hinterfragen muss. Und ja, das ist wirklich einer der Knackpunkte. Zu wissen, der bräuchte das, aber es gibt es einfach nicht. Gibt es nicht in diesem Stadtteil, gibt es nicht in Hamburg. Das ist so einer der anstrengenden Momente. Und goldene Momente oder schöne Momente sind die, wo ich sehe, ich habe irgendwie gewirkt. Also ich habe letzte Woche zum Beispiel einen jungen Mann aus dem Kosovo wieder gesehen, 1 Jahr später, der zufällig seine Mutter gerade begleitet zu uns in die Institutsambulanz. Und ich habe mich gefreut, ihn wiederzusehen. Er sah irgendwie gut genaut aus, war gepflegt, ist ein junger Mann mit einer Psychose. Und er hat mich wiedererkannt, ich habe ihn wiedererkannt. Und ich meinte so, Mensch, wie ist es? Wie geht's Ihnen? Toll, Sie zu sehen. Und er meinte dann nur so, ja, mir geht's richtig gut. Wir haben eine ASP installiert. Er ist im betreuten Wohn untergekommen. Es ist wunderbar. Und er sagt, mir geht's richtig gut. Und ich fange jetzt langsam an zu arbeiten. Und neben ihm war seine Mutter, die kein Deutsch spricht. Und der hat er dann übersetzt, wer ich bin und dass ich die Behandlerin bin. Die hat mir dann die Hand geschüttelt und dann konnte sie nur irgendwie Danke, Danke sagen. Und ich habe mich so gefreut. Also es hat mir so viel Energie gegeben, zu sehen, wie gut es Menschen gehen kann, wenn man einfach ihre Lebenssituation so gestaltet, wie die Bedürfnisse dieses Menschen eben auch ausgerichtet sind. Und dieser junge Mann brauchte eine starke Schulter, der brauchte aber auch jemanden, der ihm ein bisschen Orientierung gibt, der brauchte jemanden, der ihn auch mal strukturiert, ein bisschen auch was vorgibt, und der brauchte aber auch jemanden, der ihm Feedback geben kann. Und das war einfach mit der psychisch erkrankten Mutter so nicht möglich. Und dass er jetzt trotzdem einen Rahmen hat, wo er sich beruflich orientiert, wo er sich übt, das ist toll. Das ist richtig, richtig schön.
Was waren denn entscheidende Dinge, die Sie in Ihrem Berufsleben als Therapeutin gelernt haben?
Ich glaube, für mich war sehr entscheidend zu lernen, dass ich nicht alles weiß und nicht alles wissen muss. Und das ist jetzt mittlerweile meine Grundhaltung geworden. Es ist vollkommen in Ordnung, dass ich nicht alles weiß. Und ich will gar nicht alles wissen. Weil wenn ich alles wüsste, könnte ich ja nichts mehr lernen. Und dann wäre es langweilig. Also gehe ich in Therapien rein, weiß nicht, wer mir da begegnet, oder ich habe vielleicht schon ein paar Vorinformationen. Aber ich sitze in jeder Therapie, auch mit Menschen, die ich schon langjährig behandle, immer so da, dass ich mir denke, ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt und was wir jetzt erarbeiten und wofür wir die Zeit jetzt nutzen. Und mit dieser Grundhaltung fahre ich, glaube ich, ganz gut. Also mir geht's gut dabei. Meine Patienten berichten, dass die sich darüber freuen, dass ich irgendwie nichts vorgebe, dass wir nicht ganz fest nach Manual XY irgendwas jetzt starr erarbeiten müssen, sondern dass es immer um sie geht und immer auch darum geht zu gucken, was ist das Ziel. Und was geben meine Patienten vor? In welche Richtung soll es gehen? Wobei darf ich unterstützen? Und dass wir in einem ständigen Austausch quasi darüber sind, wie es gerade ist in der Therapie, wie es gerade läuft, was man braucht. Genau.
Ja, ich dachte gerade, als Sie das gesagt haben, dass ich nicht alles weiß. Wie wäre es denn, wenn man das mal wörtlich nehme? Wie wäre es denn, alles zu wissen? Und wie würde man dann da mit einem anderen Menschen sitzen? Und dann dachte ich, das wäre furchtbar.
Also absolut.
Vielleicht ist das ja so ein Wunsch, den man selber hat aus Sicherheit. Ich möchte gern alles wissen oder auch mein Gegenüber wünscht sich das. Wenn Frau May alles weiß, dann kann sie mir helfen.
Mhm.
Aber es würde ja dieser gemeinsame Prozess gar nicht zustande kommen. Ein gemeinsames Verstehen, ein gemeinsames Tempo.
Genau. Also ich glaube, manche Patientinnen und Patienten wünschen sich schon, dass ich alles weiß. Die kommen dann und sagen, aber Sie haben doch studiert. Sie müssen das doch wissen. Oder die sagen dann, Sie sind in einer ganz anderen Lebenssituation. Sie haben hier irgendwie sich was erarbeitet. Das müssen Sie doch wissen. Und das sind Menschen, die dann so Behandelnde auf so ein gewisses Podest stellen und die Hoffnung haben, die werden dann irgendwie erlöst und kriegen den einen Weg. Aber den gibt es nun mal nicht. Und deswegen bin ich auch Psychotherapeutin geworden, ja, weil ich eben glaube, dass es unterschiedliche Wege gibt und weil ich glaube, dass Beziehung quasi die Medizin ist und dass ich durch Beziehung wirken kann und durch meine Art wirken kann und irgendwie Einfluss habe. Und das, was dann daraus gemacht wird, darauf habe ich dann auch keinen Einfluss mehr. Und das ist auch in Ordnung. Aber zu wissen, dass man selber wirkt, ist, glaube ich, etwas, was in der Psychotherapie ungemein hilfreich ist, weil man sich dann auch ein bisschen zurücklehnen kann und sagen kann, ich brauche gar nicht alles zu wissen, aber die Art und Weise, wie wir etwas erarbeiten, wirkt. Ob ich eher prozessorientiert bin, eher zielorientiert bin, das sind so die Ebenen, wo man sich fragen kann, wie möchte ich denn wirken? Wie möchte ich auch vielleicht Einfluss haben? Wie möchte ich diesen Menschen in Not unterstützen? Aber immer vor meiner Grundhaltung nicht alles wissen zu müssen.
Gab es etwas, das Sie überrascht hat?
Ich glaube, mich hat damals überrascht, dass ich lange Zeit dachte, dass ich aufgrund meines Alters, man wird ja jetzt auch älter, aber eben nach dem Studium, dachte ich, kann man mich da ernst nehmen? Oder werde ich da als junge Frau vielleicht gar nicht ernst genommen werden? Und ich habe dann aber direkt von Anfang an die Erfahrung gemacht, wie dankbar Menschen sind, jemanden in der Behandlung zu haben oder jemanden als Behandlerin zu haben, die einen versteht. Und dass das Thema Alter vielleicht eher etwas war, was ich mitgebracht habe, was mein Gegenüber aber gar nicht als Thema hatte. Ist jetzt aber besser geworden mit den Jahren.
Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Ich glaube, noch ein bisschen mehr Gelassenheit. Gerade wenn man Psychotherapeutin ist, aber eben auch politisch interessiert ist. Und gerade in der jetzigen Zeit ist das nicht so einfach, gelassen zu sein. Und das ist nicht so einfach, darauf zu vertrauen, dass alles gut wird. Und ich muss sagen, es ist nicht so einfach, Sorgen auszuhalten. Und das ist etwas, was ich jetzt aber trotzdem noch mehr üben möchte, weil ich an das Gute glaube und weil ich glaube, dass sich das alles auch richten wird. Aber ich bräuchte dafür noch ein bisschen mehr Gelassenheit.
Ja, kann ich gut nachvollziehen und ja, frag mich gleichzeitig so, wie soll das gehen? Das ist ja, finde ich, auch ein hoher Anspruch.
Ja, ich hatte letzte Woche ein Meeting, da wurde ich gefragt, zum Beispiel, wie ich mit den aktuellen politischen Ereignissen umgehe. Und dann habe ich gesagt, dass politisches Links, politisches Rechts gab es schon immer. Und letztlich verdienen alle Menschen auch eine Behandlung. Und alle Menschen, die Behandlung brauchen, sollen auch Behandlung kriegen. Und dann muss für mich auch dazugehören, zu akzeptieren, dass es auch Menschen gibt, die mich nicht akzeptieren. Und das ist, glaube ich, sehr herausfordernd, aber ich glaube, anders würde es nicht gehen. Also ich muss mich üben in Akzeptanz von Dingen, die ich nicht verändern kann und von Dingen, die einfach auch da sind. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, die auch nachvollziehbar werden, die ich aber nicht heilen muss. Ja.
Ja, kann ich gut verstehen. Und das ist ja auch immer die Frage, was kann ich ändern? Was muss ich akzeptieren? Was ist in dem Korridor dazwischen?
Ja.
Und das kann auch ganz schön kräfteraubend und ermüdend sein, sich für etwas einzusetzen, was auch, ja, schmerzhaft und besorgniserregend ist.
Auf jeden Fall. Das erfordert sehr, sehr viel Kraft. Und das ist erschöpfend. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig und sinnvoll, Energie da rein zu investieren, wo man Veränderungsmöglichkeiten sieht und dann eher, so wie jetzt gerade hier, als Multiplikatorin, als Stimme zu fungieren und dafür für einen echten Zusammenhalt, für ein echtes Zusammenleben, für echte Gleichbehandlung zu werben.
Ja, danke dafür.
Gerne.
Frau Baskin, ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die im Podcast zu Gast war. Und genau, ich hatte beim letzten Mal Iris Hannig von der Opferhilfe da, der es wichtig war zu sensibilisieren für die Frage, wie häufig Gewalt eigentlich vorkommt. Es ist ja zum Beispiel so, dass es Statistiken gibt, dass 35% aller Frauen mindestens einmal im Leben Opfer von Gewalt werden. Und wie blicken Sie darauf? Was denken Sie, bräuchte es an Wissen und Kompetenzen, um sich dieser Realität stellen zu können, dass Gewalt tatsächlich nicht die Ausnahme ist, sondern etwas sehr Häufiges?
Das ist eine sehr passende Frage. Ich habe mich nämlich die letzten Tage auch gefragt, wie man wohl gegen dieses kollektive Verleugnen von Gewalt, die stattfindet, vorgehen kann oder von dem Verneinen, obwohl es offensichtlich ist. Und ich glaube, wir müssen viel mehr in den Medien dafür werben. Wir müssen aufklären. Also es muss fester Bestandteil sein, dass solche Statistiken gut veröffentlicht werden und dass darüber gesprochen wird. Weil ich glaube, erst wenn man darüber spricht, kann es irgendwie sichtbar werden. Und das ist in dem Fall jetzt Gewalt gegen Frauen, genauso Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Menschen mit Behinderung. Das sind Dinge, die müssen viel häufiger Thema werden. Und ich vermisse es, ehrlich gesagt, zum Beispiel in der Tagesschau. Ich vermisse es in den allgemeinen Nachrichtendiensten. Ich möchte, dass mehr darüber gesprochen wird. Und ich möchte, dass im gleichen Zuge darüber gesprochen wird, was passiert. Und ich möchte, dass Opfer informiert werden, wo sie Hilfe bekommen können.
Der zweite und dritte Teil der Frage ist, was würden Sie mit diesem Wissen machen und was können Sie tun, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren?
Also wenn ich mir vorstelle, dass über ein Drittel aller Frauen Gewalt erfährt, dann würde das jetzt als Konsequenz für mich erstmal heißen, viel häufiger in Therapie nach Gewalterfahrung zu fragen. Also auch direktiver zu sein, nicht darauf zu warten, dass mir jemand was berichtet, sondern ich sag mal, genauso wie ich einen psychopathologischen Befund erhebe, wo ich abfrage, Stimmen hören, wie ist der Affekt, wie ist die Energie, wenn ich über Gewalt gegenüber sich selbst, über Selbstverletzung oder Ähnliches spreche, vielleicht auch direkt mitzufragen, haben Sie eigentlich Gewalt erlebt? Und ich glaube, dass ich, wenn ich diese Frage stelle, vielleicht nicht unmittelbar eine Antwort erhalte, vielleicht keine ehrliche Antwort erhalte, aber dass ich damit ja das Thema schon mal enttäubisiert habe. Und eventuell haben Betroffene dann eben viel eher die Möglichkeit, ein Vierteljahr später darauf Bezug zu nehmen und zu sagen, Frau Baskin, ich habe Ihnen damals gesagt, ich habe keine Gewalt erfahren, das stimmt aber nicht. Also ich muss es als Thema machen. Und damit muss ich den Betroffenen und den Opfern ein bisschen auch die Last von den Schultern nehmen und dieses Thema, worüber niemand spricht, selber mit reinbringen. Und das würde ich jetzt nach dieser Statistik auf jeden Fall auch tun.
Welche Frage möchten Sie gern der nächsten Person stellen, die hier zu Gast ist?
Habe ich unterschiedliche Fragen und wusste nicht, welche ich auswählen soll. Aber die Frage, die mir am meisten auf dem Herzen brennt, ist die Frage, was können wir als einzelne Menschen, zum Beispiel jetzt in diesem Stadtteil oder im eigenen Stadtteil, dafür tun, dass wir gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern? Das ist das eine, was ich mich frage. Und das andere, was ich mich frage, ist, was können wir auch wieder als Einzelne, als Individuen vor allem dafür tun, dass möglichst viele Menschen medizinische Behandlung erhalten?
Hätten Sie eine Idee?
Ich glaube, es geht vor allem darum, Gemeinschaften, die Communities zu stärken. Also das wäre etwas, wo ich ansetzen würde. Zum Beispiel, ich greife gerne auf türkische Moscheengemeinden zurück, weil ich einfach weiß, dass da eine hohe Bereitschaft ist, zum Beispiel beim Übersetzen zu helfen oder auch mal im Haushalt zu helfen, Familien zu unterstützen, alleinerziehende Mütter zu unterstützen. Und da bräuchte ich noch ein bisschen mehr Netzwerk auch in andere Communities, um quasi auch das irgendwie mit einzubeziehen. Quasi so, wie wenn jemand in der Familie krank ist und man sich dann an die Angehörigen wendet, glaube ich, müssen wir Communities stärken, damit die den erkrankten Angehörigen dann helfen können.
Wenn Sie das sagen, ich habe mich immer gefragt, warum es eigentlich in Deutschland so wenig Gemeindepsychologen, Psychologinnen gibt. Ich habe im Studium so tolle Projekte dazu gelesen, wo halt wirklich geguckt wird, wie können wir Menschen verbinden, wie können wir eine Gemeinschaft stärken, wie können wir empowern, wie können wir runde Tische installieren. Es gab da ein Projekt, das fand ich toll, wo zum Beispiel so eine Hotline gemacht wurde, wo Kinder anrufen konnten, die einen Opa oder eine Oma zum Reden haben wollen. Und genau, die älteren Menschen, die da gearbeitet haben, die wurden, da wurde auch vorgeguckt, können die noch gut hören, sind die empathiefähig, und da ist ein tolles Projekt draus entstanden, was für beide Seiten ein Gewinn war. Die haben sich gebraucht gefühlt, die hatten eine Aufgabe, die haben sich gefreut, die Kinder auch, und sowas kann man ja in ganz viele Richtungen gucken, wenn es dafür aber entsprechend stellen.
Ja, also ich glaube, wenn ich das so höre, dann denke ich mir, genau das möchte ich auch haben. Mehr davon. Und dann muss die Politik dafür sorgen, dass solche Strukturen geschaffen werden. Und letztlich muss auch die Politik mit dafür sorgen, dass wir mehr über psychische Erkrankungen sprechen. Ja, diese Entstigmatisierungsarbeit vom Anfang jetzt unseres Gesprächs, die ist und bleibt ein ganz wichtiger Knackpunkt.
Wenn Sie eine SMS schreiben könnten an eine Gruppe von Menschen, egal welche Gruppe, wem würden Sie schreiben und was würden Sie schreiben?
Ich würde gerne eine SMS schreiben an die Beratergruppe um unseren Gesundheitsminister herum und würde denen gerne individualisiert, so viel Mühe würde ich mir auf jeden Fall geben bei der Möglichkeit, jedem Einzelnen quasi nochmal zuschreiben, wie wichtig es ist, dass wirklich gleiche Möglichkeiten für alle vorhanden sein müssen. Und ich würde dann nochmal darüber aufklären, wir müssen irgendwie Sprachbarrieren überwinden. Wir müssen das Patientenrechtegesetz für alle Patienten und Patientinnen implementieren können. Wir müssen das Bundesteilhabegesetz für alle Menschen irgendwie anwenden können und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ebenso. Und dafür brauchen wir Dolmetschende, wir brauchen Kulturvermittler, wir brauchen Sprachvermittler und wir brauchen ganz fest implementiert das Thema Transkulturalität in den Ausbildungen der Gesundheitsberufe. Das würde ich an jeden sehr freundlich, aber schon auch sehr klar, glaube ich, formuliert schicken. Mit einer Einladung irgendwie zum Tee, zum türkischen Tee oder ähnlichem.
Schön. Frau Baskin, ist noch irgendetwas ungefragt oder ungesagt geblieben, was hier aber Raum finden sollte?
Nein, ich glaube, wir haben heute über ganz unterschiedliche Themenbereiche gesprochen. Es freut mich auch sehr, also mich freut es wirklich, über wie unterschiedliche Aspekte des Gesundheitswesens wir heute sprechen konnten. Über politische Aspekte, psychosoziale Aspekte, über psychologische Themen. Das hat mir sehr gefallen.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich finde, man merkt, wenn man mit Ihnen spricht, ihr, Sie, die Sie zuhören, hören ja nur die Stimme. Ich sehe hier die Mimik, die Begeisterung und das brennt für das Thema und das finde ich toll.
Vielen Dank.
Ja. Ja, an euch, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne eine E-Mail an ahoy@podcast0816.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt und uns eine Bewertung dalasst. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.